Ja, wir stehen wieder mal an so einer Grenze, heute an diesem Sonntag. Und hinter uns liegt eben das 2024, das vergangene Jahr, gell? Ciao, 2024. Und vor uns liegt ein neues Jahr, 2025. Und das ist so eine Schwelle, wie der Hans bei der Einleitung erwähnt hat, wo wir drüber steigen in den nächsten Tagen. Und klar, einige von euch haben das schon, weiß auch nicht, 40 Mal gemacht, 50 Mal gemacht, 70 Mal gemacht, vielleicht aber auch schon 20, 30 Mal gemacht. Und vielleicht sagt er da nicht mehr viel. Denkst ja, einmal mehr. Aber manchmal schauen wir doch vorne und denken, doch, da gibt man wieder Hoffnung. So ein neues Jahr, unverbraucht, noch nicht betreten. Einfach noch so ein bisschen rein, weiss. Und es gibt eine Hoffnung, zu sagen, doch, das Jahr will ich irgendwie etwas anpacken, will ich reinsteigen, reingehen. Vielleicht aber erfüllt es dich auch eher mit Unsicherheit. Denkst ja, ist irgendwie so ein bisschen eisig, glitschig, gleich wie heute Morgen draußen. Bin nicht sicher, ob ich wieder umgehe im neuen Jahr. Und es erfüllt dich vielleicht eher mit Angst, was da vor dir liegt und da wird kommen. Und wir gehen heute noch ein letztes Mal in die Exodus-Serie. Zweite Buch Mose, wo wir jetzt einige Monate drin unterwegs sind, das Volk Israel begleitet haben, von dieser Vergangenheit, von dieser Sklaverei in Ägypten, wo sie herkommen, wo sie unterdrückt worden sind, kein Zuhause hatten und Gott sie rausgeführt hat auf den Weg, die Reise in die Freiheit. Und jetzt am heutigen Sonntag stehen wir eigentlich genau an dem Punkt, wo das Volk Israel auch an so einer Schwelle steht, an einer Grenze. Und zwar stehen sie jetzt vor dem verheißenen, versprochenen, vor dem gelobten Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir gehen einfach so ein bisschen, wir sehen uns so ein bisschen unter das Volk heute Morgen. Ist gut. Wir gehen so ein bisschen unter die Israeliten und schauen ein bisschen, was das mit ihnen macht. Und wir könnten ja meinen, dass die mit einer riesen Freude dastehen. Weil wenn die retto schauen, jetzt nicht einmal nur auf die Sklaverei in Ägypten, aber auch einfach den Weg durch die Wüste. Das ist nicht einfach so ein All-Inclusive-Wüstentrekking mit Übernachtung im Zelt und Sonnenuntergang und so. Nein, das war anstrengend, brutal sogar. Wüste, heiß, Hunger, Durst, das hat sie aufgerieben. Wir haben immer wieder gesehen, wie sie sich aneinander aufgerieben haben, wie sie sich an Gott aufgerieben haben, an Mose aufgerieben haben. Eigentlich die ganze Wüstenwanderung, die war durchzogen mit Konflikt. Und das ist ihre Vergangenheit, das liegt hinter ihnen. Und jetzt könnte man meinen, sie stehen da und jetzt denken sie, ja, jetzt ist gut, jetzt kommt der Neue. Jetzt sind wir am Ziel und Hoffnung erfüllt sie. Jetzt so kurz vor dem Ziel. Und auch manchmal tut es gut, so ein bisschen einen Blick zurückmachen, wo wir herkommen. Vielleicht ist das auch etwas, was du immer mal wieder machst, wenn es so aufs Ende Jahr zugeht. Vielleicht findest du in den nächsten Tagen noch einen Moment für dich, wo du ein bisschen retro schaust auf das 2024, das Jahr. Und dir überlegst, wo hat Gott dich durchgeführt? Was sind denn so Schwerpunkte gewesen? Vielleicht wirst du so einen Begriff in einem Satz über das Jahr 2024 hineinschreiben. Ich mache das auch immer für mich, schaue ein bisschen retro, wo ich herkomme von diesem Jahr. Und für mich war es ein recht intensives Jahr, gewesen, das 2024. Nicht wegen dem Arbeiten, jetzt nicht unbedingt von der Arbeit her, das war recht gewohnt gewesen. Einfach so ein normales Jahr eigentlich, so mit dem Job. Aber einfach, ich würde das Jahr für mich so als ein Jahr vom Sterben überschreiben. Ich bin ja 5 Abdankungen gewesen in diesem Jahr und habe 3 Verantwortung geleitet. Mein Schwiegervater, der Papi von der Sarah, ist gestorben. Dann 3 Monate später ist mein Vater gestorben. Und es war so ein Jahr vom Sterben gewesen. Ein Jahr, wo ich mehrere Mal auch an so eine Grenzenschwelle angeschaut habe, wo Tod heisst. Das ist auch so etwas, oder? Wo man auch mal drüber steigt. Wo ich mehrmals am Tod in die Augen geschaut habe. Wo ich mehrmals gesehen habe mit eigenen Augen, wie Menschen den letzten Schritt machen. So vor dem Fluss stehen. Und von der Endlichkeit auf dieser Erde in die Ewigkeit überschreitet. Das ist eigentlich auch so eine Art Exodus. Irgendwann werden wir auch, Exodus bedeutet Auszug, irgendwann werden wir auch ausziehen von dem Ort hier auf dieser Erde. Wir werden sogar ausziehen aus unserem Körper, aus dem Leib, das wir haben, werden den neuen bekommen in Zukunft. Wir werden irgendwann ausziehen, über die Grenze gehen, über den letzten Fluss rein warten. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war, ich weiß auch nicht, was mit dir macht, wenn du ins neue Jahr führen schaust. Aber schau doch, dass du einen Moment hast, noch bis zum Schluss von dem Kalenderjahr. Wo du ein bisschen retten schauen und ein bisschen führen schauen. Und Exodus, mich begeistert. Ich glaube, Exodus zeichnet so ein reales Bild vom Leben. Es ist nicht einfach eine alte Geschichte, die man in einem alten Buch lesen. Es ist so eine Urgeschichte, so eine archetypische Geschichte, die etwas vom Leben zeigt. Wo Menschen zeigt, die unterdrückt werden und auf einem Weg in die Freiheit unterwegs sind. Exodus ist ein sehr reales Bild vom Leben. Und die Geschichte von dem Auszug von Exodus zeigt auch so zwei von den, würde ich sagen, tiefsten menschlichen Bedürfnissen, die in unserer Seele drin sind. Die sehen wir so deutlich in dieser Geschichte. Zwei tiefe menschliche Sehnsüchte. Und die alle, wir alle verspüren die. Ich glaube, die sind religiös unabhängig, egal ob man jetzt irgendwie ein Hinduist in Kathmandu ist oder der Nachbar gegenüber von deiner Straße. Zwei tiefe Bedürfnisse. Und das erste Bedürfnis, sage ich, Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Familie. Das steckt in uns allen. Eine tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Wer ist meine Familie? Wo gehöre ich dazu? Wo bin ich drin eingebettet? Und das ist eine von diesen Linien, die wir in dieser Exodus-Geschichte sehen, wo Gott ein Volk wieder ruft, wo Gott seine Familie wieder ruft, wo er sagt, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und so in der biblischen Geschichte, wenn wir weit retten schauen, ist alles mal so perfekt gewesen. Im 1. Mose, Kapitel 1 und 2, sehen wir das perfekte Bild von einer perfekten Familie. Der Mensch und Mensch zusammen mit Gott in Gemeinschaft. Alles ist gut gewesen, sogar sehr gut, hat Gott gesagt. Es ist sehr gut. Harmonie. Kein Konflikt. Perfekt. Der Mensch zugehörig. Interessanterweise lesen wir in der 1. Mose-Geschichte, in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Adam gemacht hat. Und dann sagt er, dass es noch nicht ganz gut war, weil ihm die Frau gefällt hat, das Miteinander von Mensch und Mensch. Also der Mensch ist nie gerufen, um in Isolation allein zu leben. Der Mensch ist immer gerufen, in Gemeinschaft zu sein. Da ist eine Sehnsucht nach Familie und Zugehörigkeit und die ist tief in uns, weil in dieser allerersten Geschichte geht genau das zu Bruch. 1. Mose Kapitel 3, lesen wir, wie die perfekte Familie zerbricht. Und es ist eine tragische Geschichte. Ich bin gerade jetzt wieder so Genesis am Lesen, also nicht Exodus, das erste Buch Mose. Es ist so eine tragische Geschichte, wie die perfekte Familie kaputt geht, die allererste Familie. Und nach wenigen Kapiteln in der Bibel lesen wir vom ersten Brüdermord. Der Kain nimmt, ich weiß nicht, wann er nimmt, einen Stein, einen Holzpflock, irgendetwas, so einen Baumstamm, wie der Joni, und er schlägt damit seinen eigenen Bruder, den Abel. Er schlägt ihn zu Tod. Eine kaputte Familie. Und aus dieser kaputten Familie kommen ganz, ganz viele weitere kaputte Familien. Und da wird so zu einem Fluch in der Menschheitsgeschichte, dass das kaputt gegangen ist. Die perfekte Familie, die perfekte Zugehörigkeit. Und es wird zu einer Sehnsucht, das ist so das Echo von der Schöpfung in der Seele von jedem Mensch. Der Wunsch wieder nach Familie und Zugehörigkeit. Und die zweite Sehnsucht, die tief in uns steckt, und ich glaube, in jedem Mensch, egal wo er wohnt, wo er ist, ist eine Sehnsucht nach Heimat. Die Sehnsucht nach einem Zuhause. Es ist der Wunsch nach einem beständigen Zuhause, nach einem Ort, wo man ankommen kann. Nach einem Ort, wo man sicher ist. Das steckt so tief in uns. Die wenigsten von uns wollen so heimatslose Pilger sein. Mal für irgendwie 3-4 Wochen Ferien, ein bisschen mit dem Camper oder so, Zelt aufschlagen, Zelt abbrechen, das ist in Ordnung. Aber das als Leben, das wollen die wenigsten von uns. Wir sehnen uns nach einem beständigen Ort, nach einem Zuhause, nach einer Heimat. Und auch diese Sehnsucht, die kommt von dieser allerersten Schöpfungsgeschichte. Gott und Mensch sind nicht nur als Familie beieinander gewesen, sondern sie haben ein Zuhause gehabt. Mit Grenzen. Sie hatten einen Garten gehabt, das Paradies, das ewige Zuhause, der Ort, wo sie zuhause gewesen sind. Wo sie aufgewacht sind, wo sie eingeschlafen sind, wo die Sonne aufgegangen ist, die Sonne untergegangen sind, wo sie zuhause gewesen sind, wo sie können rumlaufen und sie gewusst, das ist unsere Heimat. Das ist unser Zuhause. Aber auch das Paradies, die Heimat, ist kaputt gegangen. So Paradise Lost, hat, glaube ich, John Milton mal so ein Gedicht geschrieben. Das Paradies ist verloren gegangen. Die Heimat ist kaputt gegangen und der Mensch hat raus müssen. Er hat sein Zuhause verloren. Und seitdem zieht der Mensch wieder mit so einer tiefen Sehnsucht in der Seele nach Heimat auf dieser Welt umeinander. Und er findet es einfach nicht ganz. Er kommt nicht ganz an. In allem, was die Welt bietet, bleibt eine tiefe Sehnsucht nach Familie und Zugehörigkeit und eine tiefe Sehnsucht nach Heimat und Beständigkeit. Und das Buch Exodus, da greift genau die beiden Sehnsüchte auf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott ruft wieder eine Familie. Er ruft sein Volk. Er sammelt sie wieder. Und er sagt, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir, ich bin euer Gott. Und nicht nur das, er ruft sie in ein Zuhause. Die Heimatslosen, denen zeichnet er das Bild von dem verheißenen Land und sagt, ich werde euch dort hinführen als Ziel, in das Land, wo ihr nicht mehr Zelte braucht zum Aufbauen und Abbrechen, sondern wo ihr Häuser werdet bauen. Wo ihr zur Ruhe kommt, wo ihr euch niederlassen könnt. Heimat. Und das zweite Buch Mose ist die Geschichte von Gottes Volk, seine Familie in Gottes Land. Endlich die Heim. Und das ist genau auch deine Reise. Das ist nicht nur die Reise von einem Volk von langer, langer Zeit. Das ist deine Reise. Das ist das, was Gott vorhat mit dir und mit mir. Er will dich rufen zurück in seine Familie und er will dich rufen zurück in eine Heimat. Er ruft dich in seine Familie und er ruft dich heim. Und zwar viel tiefer und viel realer als alles, was die Welt bieten kann. Weil die Welt ist immer ein Abbild von dem Zerbruch. Von einer kaputten Familie und von einem kaputten Zuhause. Und das tönt ein bisschen wie ein schöner Traum, nicht? Fast ein bisschen kitschig. Darum habe ich extra so ein kitschiges Bild mit AI generieren lassen. ChatGPT macht mir ein kitschiges Bild von Volk Israel, das ins gelobte Land läuft. So. Und da ist so rausgekommen. Fast ein bisschen kitschig, ne? So, jetzt sind sie da, der Fluss in der Mitte, noch die Vögel im Hintergrund. Natürlich schön Wetter. Fast ein bisschen kitschig, fast ein bisschen schöner Traum. Und darum haut jetzt die Realität rein. Und die Realität haut ziemlich hart rein. Die Israeliten, die stehen so ein bisschen verträumt vor dem Land, eben an dieser Schwelle, an dieser Grenze. Und jetzt sind sie da und vor ihnen das gelobte Land. Und da mit dieser perfekten Familie. Er hat schon so ein bisschen die Romantik verloren. Sie sind 15 Monate unterwegs in der Wüste. Und in diesen 15 Monaten haben sie gemerkt, da mit dieser Familie, ja, der neben mir stinkt und ist verschwitzt und er geht mir eigentlich auch auf den Wecker. Sie haben sich so recht oft aneinander aufgerieben. Und so das perfekte Volk, die perfekte Familie, da sieht man schon, dass der heilige Schein so ein bisschen bröckelt. Der leuchtet nicht mehr ganz so hell. Sie haben gemerkt, da mit dieser Familie, da hat doch auch irgendwie seine Tücken. Es ist übrigens mit der Kirche nicht viel anders, gell? Wenn man Kirche als Gottesfamilie versteht. Auch der heilige Schein, der leuchtet nicht so hell, wie man es vielleicht manchmal wahrhaben will. Aber egal, vor uns liegt das Land, die Heimat, oder? Das verhebt wenigstens. Das Land, wo Milch und Honig fließt, da sind wir jetzt, da sind wir am Ziel. Hauptsache, das stimmt. So die Vision, dass man eines Tages vor einem Holzhäuschen hockt, auf einem Bänkchen, hat eine Pfeife raucht, den Kaffee nebendran und den Sonnenuntergang beobachtet. Also das ist so, da stehen sie also an dieser Grenze. Aber leider zerbröckelt auch das romantische Bild. Und wir lesen ein paar Abschnitte aus Exodus. Also nein, es ist nicht Exodus, es ist 4. Mose, aber es ist die Geschichte vom Exodus. Der Herr sagte zu Mose, da stehen sie an dieser Grenze und Gott sagt zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan, in das Land. Sie sollen sich das Land ansehen, das ich den Israeliten geben will. Sie sollen einfach mal schauen, was da auf sie zukommt. Und Mose schickte 12 Kundschafter los, wie der Herr es gesagt hatte. Und nachdem die Männer das Land 40 Tage, wir müssen noch merken, die 40 Tage erkundet hatten, kehrten sie zurück. Wie? Mit Hoffnung und Freude. Sie erzählten Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten und zeigten ihnen alle Früchte, die sie aus Kanaan mitgebracht hatten. Sie berichteten Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es stimmt. Und sieh dir diese Früchte an, was mitbringen. Aber die Bewohner des Landes sind sehr stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sie verbreiteten die Kundschafter unter den Israeliten schlimme Gerüchte über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten. In diesem Land wird ständig gekämpft. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß und stark. Sogar Riesen haben wir gesehen, die Anakiter. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken, wie Heugümperli vor. Und so klein waren wir sicher auch in ihren Augen. Ihr merkt, das Bild von dem Land kommt Riss über. Es ist nicht ganz so romantisch. Und jetzt kommt es. Da schrien alle Israeliten, nicht nur die Kundschafter, sondern das ganze Volk, entsetzt auf. Sie weinten und klagten die ganze Nacht. Und das ganze Volk lehnte sich gegen Mose und Aaron auf und hat gesagt, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, sagten sie. Und pass auf, was du dir wünschst. Wünsch dir nur, was du auch wirklich willst. Und sprich über dir selber nur das aus, was du auch wirklich möchtest tragen. Denn das Gebet der Israeliten, das wird erhört. So wahr ich der Herr lebe, sagt Gott, ich werde euch genau das geben, was ihr euch gewünscht habt. Hier in der Wüste werdet ihr sterben. Alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts, denn ihr habt euch gegen mich aufgelehnt. Keiner von euch wird in das Land kommen, das ich euch versprochen habe. Scherbe. Exodus hat kein Happy End. Der zweite Buch Mose hat kein Happy End. Eigentlich hat es ein mega ein tragisches End. Das Volk, das Gott so lange mit ihnen unterwegs war, schafft es nicht, den letzten Schritt zu machen. Sie kommen nicht über die Grenze. Und sie werden 40 Jahre für jeden Tag, wo die Kundschafter im Land waren, von diesen 40 Tagen, für jeden Tag werden sie ein Jahr in der Wüste umeinander wandern. Und sie werden 40 Jahre in der Wüste umeinander ziehen, bis alle gestorben sind. Alle, die 20 und drüber sind. Man könnte meinen, dass dann wenigstens nachher, wo ein Josua aufsteht, wo das Volk, die neue Generation, die junge Generation, wieder an der Grenze steht, dann stehen sie dann am Fluss Jordan und gegenüber wieder das Land und die Stadt Jericho. Und man könnte meinen, dass dann mit dem Josua, mit der neuen Generation, wo sie dann wirklich auch ins Land einziehen, dann das Bild wieder romantisch wird, die Scherben wieder hergestellt werden, aber so ist es auch nicht. Sie ziehen ins Land, ja. Aber aus dem ersten Brüdermord, wo man im 1. Mose 1 lesen, wo der Kain den Abel erschlägt, entsteht nicht nur ein Brüdermord, sondern ein Brüderkrieg. Israel verstreitet sich selber. Sie sind in dem Land, in dieser Heimat. Sie kämpfen gegeneinander. Das Volk Israel wird sich teilen in ein Nord- und ein Südreich. Sie reiben sich weiter aneinander auf. Sie verlieren sogar wieder ihre Heimat. Wenn wir weiterlesen die biblische Geschichte, Krieg, Not, Niederlage, Gefangenschaft, Deportation nach Babylon und sie stehen wieder auf dem Feld Null. Wieder auf dem Feld Null. Es ist wieder alles kaputt. Alles kaputt. Wieder Scherben. Exodus ist ein unfertiges Bild der Hoffnung. Ein Bild der Hoffnung, das nicht fertig ist und die Band darf wieder vorkommen. Es ist ein Bild, das noch nicht fertig ist. Und doch ist Exodus die Skizze, so eine Skizze in der Hand von Gott, dem Schöpfer, wie er da wieder gut macht, wo kaputt gegangen ist. Und wir haben vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert. Und an diesem Weihnachtsabend hat Gott die Skizze von Exodus, von dieser Sehnsucht von Gottes Familie zurück in Gottes Land, hat Gott die Skizze genommen und sie ist Realität geworden. Gott selber ist auf die Welt gekommen, ein grösserer Mose. Ein grösserer als der Mose, der auch wieder sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit wird führen. Er, der die Gefangenen, der Gefangene wird Freiheit verkünden. Ein grösserer Mose, der ein ewiges Zuhause verspricht. Nicht einfach ein Land mit Grenzen irgendwo auf dem Planeten Erde, sondern eine ewige Heimat. Ein grösserer Mose, wo die verlorenen Kinder von Gott wieder zurück in seine Familie ruft. Gott selber steigt in die Welt. Er wird geboren in einem einfachen Stall in Bethlehem. Und das Kind in dieser Krippe, Jesus ist sein Name, wird erwachsen. Und bis über 30 Jahre später stirbt er am Kreuz. Von der Krippe zum Kreuz. Und er macht dort am Kreuz wieder gut, was im Paradies verloren gegangen ist. Er versöhnt die Schöpfung mit sich selber. Er versöhnt die kaputte Familie ein für alle Mal. Er versöhnt Gott mit dieser Schöpfung. Und er wird eines Tages das kaputte Zuhause wieder neu machen. Und wenn wir ganz am Schluss von der Bibel lesen, im Buch von der Offenbarung, dann lesen wir, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Familie und Heimat. Eine größere Vision. Und dann geht es weiter. Und er, Gott selbst, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Und da ist die letzte Schwelle. Und die ist so viel grösser und gewichtiger als die Schwellen in 2,25. Die ist so viel grösser und gewichtiger als die Grenze, wo das Volk Israel vor dem Land Kanaan gestanden ist. Da ist die letzte Schwelle. Da ist dann der Moment, wenn Gott alles neu macht. Da ist Himmel. Da ist Himmel. Alles neu. Gottes Familie bei Gott die Hei. Aber die Hoffnung ist nicht einfach irgendwo weit weg in der Zukunft oder weit oben irgendwo im Universum. Wir haben ein tägliches Gebet von Jesus bekommen. Und dort drin beten wir, was beten wir? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, wie im Himmel, so auf Erden. Also als Christen sind wir nicht einfach so Fatalisten, die sagen, ah, irgendwann, die Welt ist uns egal, irgendwann hocken wir dann dort oben im Himmel, irgendwo auf der Wolke und schauen da oben runter, wie da unten alles zugrund geht. Nein. das ist nicht das Gebet. Sondern wir beten, dass der Himmel auf die Erde kommt, schon jetzt. Jesus hat gesagt, das Reich von Gott, es ist nachgekommen. Es ist mitten unter uns. Und zu dem sind wir berufen. Das Reich von Gott ist mitten unter uns. Und so vieles ist in Scherben in dieser Welt, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinem Zuhause. Und Gott ruft dich und er ruft dich auch in einem kommenden Jahr, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und das passiert überall dort, wo die beiden Sehnsüchte in der Seele des Menschen, die Sehnsucht nach Heimat und die Sehnsucht nach Familie wiederhergestellt wird in Jesus. Dort, wo Menschen zurück zum Vater kommen und dort, wo Menschen bei ihm zuhause sind. Gott, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Gott sammelt seine Familie. Er sammelt seine Familie und er nimmt sogar Wohnung in uns durch den Heiligen Geist. Und ja, eines Tages werden wir über die letzte Schwelle vom Tod gehen. Und dann wird wahr, was Exodus nicht schafft und was auf dieser Welt noch nicht möglich wird, dann wird alles neu. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus Christus, bist du der grössere Mose. Bist du der grosse Retter, der in die Welt gestiegen ist, der gekommen ist mit dieser Mission, die Verlorenen, die Unterdrückten, die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Danke, bist du der, unser grösser Bruder, der uns zurückadoptiert in die Familie von Gott. Danke, bist du der, der uns in ein ewiges Zuhause leitet. Und danke Gott, Vater im Himmel, dass du Wohnung nimmst in uns durch den Heiligen Geist. Dass wir so nah dürfen mit dir verbunden sein. Dass wir dürfen bei dir ankommen, zuhause sein. So viel realer als alles, was die Welt bieten kann. Und danke, rufst du uns jetzt auch als Kirche, auch für ein kommendes Jahr in die Mission, in den Auftrag, dass dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erde. Unsere Beziehungen, unsere Familie, unserem Arbeitsplatz. Dass etwas von diesen Scherben, die um uns herum sind, von dem Kaputten, darf wiederhergestellt werden durch dich, Jesus Christus. Ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt in eine Zeit gehen von der Anbetung, dass du einfach deine Augen weit aufmachst und den Gott anschaust, der so viel grösser ist und doch so nahe kommt und vor dir steht und dir immer wieder seine Hand anlegt, anbietet und sagt, komm zu mir, ich gebe dir alles, was du brauchst.